Radioaktiv. Nachgefragt.
Ja, einen schönen guten Morgen zu Radioaktiv Nachgefragt. Heute zu Gast Dr. Sixtus Allert, einer der besten, ich sag jetzt vorneweg, plastischen Chirurgen. Man kann aber das Ganze auch so ein bisschen irritierenderweise als Schönheitschirurg erklären. Heute zu Gast hier bei Radioaktiv Nachgefragt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe Sie auch im Vorgespräch als Schönheitschirurg bezeichnet, einer der besten. Da sagen Sie, Schönheitschirurg, nee, das ist nicht so ein Begriff, mit dem ich mich gerne bezeichne. Warum?
Schönheitschirurgie oder der Schönheitschirurg, das ist ein medial erzeugter Begriff, der umschreibt zum Teil unsere Tätigkeiten, ist aber nicht geschützt. Für Patienten ist das immer verwirrend, wenn sie zum Schönheitschirurgen gehen und hinterher feststellen, dass es vielleicht in Anführungsstrichen nur ein Augenarzt war oder nur ein Hautarzt war, aber sich eigentlich eine Brustvergrößerung von einem plastischen Chirurgen gewünscht haben und nicht unterscheiden können, ob der Schönheitschirurg jetzt plastischer Chirurg ist. Der plastische Chirurg ist die einzige Facharztbezeichnung, das sind wiederum geschützte Bezeichnungen, die das ästhetisch-chirurgische im Namen haben, nicht ohne Grund, weil wir eine sehr lange Ausbildungszeit haben, in der wir verpflichtend auch ästhetisch-chirurgische Eingriffe machen müssen am ganzen Körper. Und von daher bin ich, was den Titel Schönheitschirurg betrifft, mittlerweile entspannt. Menschen, die mich kennen, wissen das, dass ich da so ein bisschen kritisch reagiere. Aber im Allgemeinen hat sich das etabliert, vom Schönheitschirurg zu sprechen. Das ist zwar bedauerlich, aber wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, darauf hinzuweisen, dass der plastische und ästhetische Chirurg eigentlich dahinter stecken sollte, dann bin ich ganz dankbar, wenn Sie mir die Gelegenheit dazu gegeben haben.
Plastische Chirurgie hat ja aber auch nichts nur unbedingt mit Verschönerung zu tun. Schönheit liegt auch im Auge des Betrachters. Es geht auch darum, Menschen, die vielleicht nach einem Unfall Narben davongetragen haben, entstellt sind, denen wieder so ein bisschen die Möglichkeit geben, ein besseres Gefühl zu bekommen. Ist das so?
Da haben Sie völlig recht. Die plastische Chirurgie umfasst ja 4 Säulen. Wir haben die rekonstruktive Chirurgie, also die wiederherstellende Chirurgie. Wir haben die Handchirurgie, wir haben die Verbrennungsmedizin, Verbrennungschirurgie und natürlich auch die ästhetische Chirurgie. Das sind die 4 Säulen der plastischen Chirurgie und alles spielt ineinander über. So wie Sie sagen, ist dieser rekonstruktive, also wiederherstellende Gedanke die ursprüngliche Wurzel der plastischen Chirurgie geworden. Wenn Sie in die medizinischen Geschichtsbücher reinschauen und nach Abbildungen gucken, die sind viele, viele Hunderte, teilweise Tausende Jahre alt. Da wurde im Grunde schon plastische Chirurgie gemacht, ohne dass man davon gesprochen hat. Man hat Körperteile wiederhergestellt, man hat kriegsverletzte Gesichter wiederhergestellt und da haben sich die Wurzeln der plastischen Chirurgie ergeben. Und insofern ist das heute immer noch so, dass wir mit teilweise ganz uralten Techniken, die wir natürlich auf eine gewisse Art und Weise modernisiert haben, aber doch eben die Wurzeln aus der Vergangenheit kennen, heute versuchen, Dinge wiederherzustellen, zu reparieren, zu korrigieren, zu ergänzen, um, und das spielt heute eine ganz entscheidende Rolle, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Und da geht es eben nicht darum, eine im Grunde schöne Brust vielleicht noch ein bisschen schöner zu machen. Da geht es zum Beispiel darum, gelähmte Gesichter wiederherzustellen, fehlende Finger zu ersetzen, entstellende Verbrennungsnarben zu korrigieren, zu optimieren, um den Menschen wieder ein bisschen mehr Lebensqualität zu geben, damit sie ein bisschen fröhlicher durchs Leben gehen können. Und das ist sicherlich eine der Aufgaben der plastischen Chirurgie. Und wenn Sie das jetzt wiederum mit der sogenannten Schönheitschirurgie verbinden, dann kann man da auch ganz leicht die Idee umdrehen. Schönheitschirurgie, wenn man es denn seriös betreibt, ist immer ein Eingriff in gesunde menschliche Körper. Und sie müssen oder man muss in der Lage sein, auch Komplikationen zu behandeln. Und da mangelt es bei vielen sogenannten Schönheitschirurgen, die immer denken, das ist so ein bisschen rumoperieren, ein bisschen hier und da, ein bisschen Shishi machen. Aber wenn es dann zu Komplikationen kommt, nicht in der Lage sind, die vernünftig zu behandeln. Ein plastischer Chirurg kann das im weiten Sinne schon.
Kernaussage ist da, Schönheitschirurg kann sich im Prinzip fast jeder schimpfen, der irgendwie was mit der Medizin zu tun hat. Warum ist das denn so schwer, das vielleicht auch irgendwie zu regulieren und zu sagen, okay, es gibt bestimmte Bereiche und bestimmte Eingriffe, die halt nur für den und den Fachbereich von Medizinern zu machen sind und nicht jeder, der nach Gusto machen möchte?
Das ist eine wichtige Frage. Unser Regulierungsorgan ist im Grunde die Ärztekammer. Die muss aufpassen, dass bestimmte Dinge nicht ausufern. Die Ärztekammer weiß, dass bestimmte Dinge gemacht werden, hat aber, um es offen zu sagen, jetzt nicht alle Mittel in der Hand, dies sauber zu kontrollieren und vor allem zu sanktionieren. Da gibt es dann Maßnahmen wie Geldstrafen oder Wahlrechtsentzug und die spielen aber im ärztlichen Erleben jetzt nicht die entscheidende Rolle, diese Maßnahmen. Und insofern ist der laufende Schönheitschirurg sicherlich eine Belastung. Die hat sich jetzt über die letzten Jahre ergeben und ich würde sagen, aus meiner Sicht fehlt einfach der politische Wille dieser Gruppe, mehr oder weniger das Handeln zu untersagen, weil die Gruppe ja jetzt im Vergleich zu anderen medizinischen Fachbereichen wirklich nicht groß ist. Also wir reden da vielleicht von Hunderten bis Tausend Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich mit dem Titel unterwegs sind. Und da lohnt es sich wahrscheinlich gar nicht so sehr aus politischer Sicht einen Aufriss zu machen.
Sie gehören zu den besten plastischen Chirurgen Deutschlands und haben es wiederholt auch geschafft. Wie macht man das? Wie schafft man das denn?
Ja, das ist jetzt nicht einfach zu beantworten, ohne möglicherweise aus den Augen zu verlieren, dass das nur geht mit einem sehr, sehr guten Team in einem sehr, sehr guten Haus. Ich bin ja, wie Sie wissen, hier im Sana-Klinikum beschäftigt und da habe ich relativ viele Freiheiten, auch das zu tun, was ich tun will. Und ich muss tatsächlich sagen, was ich tun will. Da kann man sich auch nicht auf viele und große Diskussionen einlassen und da lässt mir das Sana-Klinikum sicherlich auch gewisse Freiheiten. Zudem habe ich eine Mannschaft, die einfach exzellent ist. Das braucht man, diese Unterstützung. Ohne die wird es nicht gehen. Und das meint zum einen natürlich meine Ärztinnen und Ärzte. Auf meiner Station, auf beiden Stationen, habe ich ganz super ausgebildete Pflegekräfte. Ich habe im OP ein Team, was Hand in Hand mit mir arbeitet. Und das sind einfach Abläufe, die sozusagen ein super stabiles Grundrauschen erzeugen. Daneben müssen wir uns regelmäßig weiterbilden, Kongresse besuchen, die Kongressergebnisse in die tägliche Arbeit einbeziehen und dann schauen, dass wir so zu Ergebnissen kommen, die die Patienten zufriedenstellen. Wir haben diese Auszeichnung jetzt nicht zum, ich glaube, sechsten Mal bekommen, weil wir jetzt hier in Hameln im Sana-Klinikum arbeiten, sondern die Ergebnisse, die wir, also mein Team und ich abliefern, sind nachprüfbar ordentlich. Grund der Auszeichnung ist zum Beispiel auch die Nachfrage bei Kolleginnen und Kollegen, die weit entfernt in Deutschland sitzen und die gefragt werden, ist der oder diejenige in der Lage, die und die Probleme vernünftig zu behandeln? Und da kommen entsprechende Rückmeldungen. Es wird geschaut in Patientenbewertungsportalen. Wie ist da die Rückmeldung? Gibt es überhaupt eine Rückmeldung? Wie ist die Rückmeldung? Also die Patientenseite spielt eine sehr, sehr große Rolle. Die Journalisten, die sich darum kümmern, diese Auszeichnung zu vergeben, gehen auch aktiv an Patienten ran, fragen nach. Und der dritte Bereich ist sicherlich auch nicht uninteressant. Es ist auch immer gut, über Ergebnisse zu sprechen, diese zu diskutieren. Stichwort Veröffentlichungen. Auch da kommt aus meiner Klinik sicherlich das ein oder andere, was relevant ist und was eben auch zur Bewertung geführt hat, dass wir also in diese Tabelle mit aufgenommen werden, worauf wir natürlich sehr stolz sind.
Radioaktiv. Nachgefragt. Radioaktiv. Nachgefragt.
Einen schönen Sonntagmorgen. Sie hören Radioaktiv Nachgefragt. Heute zu Gast Dr. Sixtus Allert. In dieser Wertung, das war ein Magazin, bei vielen fragt man sich dann hinterher, naja, wie messen Sie es? Aber man kann es tatsächlich deutlich messen. Es gibt eine Aufarbeitung des Ganzen, es gibt Rückfragen, es gibt Rücksprachen. Man fragt Kollegen, die ja sicherlich dann auch bei Nachuntersuchungen die Ergebnisse sehen und das dementsprechend dann auch bewerten und messen können. Das heißt, das hat schon Aussagekraft.
Das hat in der Tat Aussagekraft. Wer will, kann sich die Algorithmen gerne bei dem entsprechenden Magazin anschauen. Diese Algorithmen, diese Bewertungsschritte werden veröffentlicht. Da wird ganz klar dargestellt, wie es zu dieser Auszeichnung gekommen ist. Und Sie können auch in den Tabellen nachlesen, wie viele Punkte man in welchen Bereichen bekommen hat, um dann eben in die entsprechende Listung aufgenommen zu werden. Also das ist nichts, was vom Himmel fällt. Und es ist auch, weil es natürlich eine gewisse Unterscheidung zu anderen Kolleginnen und Kollegen macht, muss es auch gerichtsfest sein, wie man sagt. Also ich kann nicht sagen, der ist gut und der ist schlecht. Das muss man schon so unterfüttern, dass im Zweifel auch, sagen wir mal, Klagen entsprechend abgewiesen werden können, weil die Begründungen für die Auszeichnung eben nachprüfbar sind. Und das ist, was dieses Ranking betrifft, mit Sicherheit der Fall.
Wir haben es in der medialen Berichterstattung immer wieder dieses Thema, dass wir verschiedenste Probleme in der medizinischen Versorgung haben, vor allem im ländlichen Raum. Wie sehr spiegelt sich denn dieses Phänomen der fehlenden Medizin in der plastischen Chirurgie? Ist das gar nicht so der Fall, weil das eher so der Run ist, wo die Frühmedizinstudenten sagen, eigentlich will ich eher in diesen Bereich gehen?
Diese Frage ist auch im Grunde nur komplex zu beantworten. Ich versuche das mal ein bisschen einzudampfen. Wir haben natürlich in der Medizin ein ganz erhebliches Nachwuchsproblem. Wenn man die Zahl der Ärzte sieht, denkt man sich immer, wir haben viel mehr Ärzte als noch vor 10 Jahren. Wieso spricht man da von Nachwuchsproblem? Weil es eben so ist, dass die jungen Kolleginnen und Kollegen sich Bereiche aussuchen, wo sie, was das zivile, nichtärztliche Leben betrifft, eben auch gewisse Vorzüge haben. Großstädtische Bereiche sind sicherlich sehr viel besser ausgestattet als ländliche Bereiche. Bestimmte bestimmte Fächer, wie auch mein Fach, sind sicherlich sehr viel begehrter als andere Fächer. Das muss man einräumen, dass das so ist. Es wird natürlich auch auf bestimmte Verpflichtungen innerhalb der Ausbildung geguckt und so weiter, die dann im Ergebnis dazu führen, dass Kliniken mehr oder weniger nachgefragt sind. Mein Fach ist sicherlich als solches sehr nachgefragt. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass ich kein Nachwuchsproblem habe und vielleicht auch gerade deswegen, weil ich hier in dieser Stadt, in diesem Krankenhaus arbeite, weil das Setting eben so ist, dass für die jungen Kolleginnen und Kollegen wir hier schon etwas bieten können, was andere Krankenhäuser nicht haben. Ich habe zum Beispiel ein im Verhältnis zu Universitätskliniken sicherlich kleines Team. Ich habe allerdings ein extrem breites Spektrum, was für viele Neuankömmlinge, für neue Ärzte extrem attraktiv ist, weil sie sagen, hier lernen wir in kurzer Zeit doch das breite Fachgebiet der plastischen Chirurgie, was eben nicht nur, ich darf es mal etwas flapsig sagen, Brustvergrößerung, Fettabsaugen ist, das ist weit, weit mehr. Und das lernen sie in unserer Klinik in meinem Bereich schon sehr gut kennen und sehr umfangreich kennen. Natürlich ist es in kleineren Bereichen so, dass die jungen Leute sehr viel schneller an die Operationen kommen und wir Chirurgen müssen ja das Operieren lernen. Es nützt nichts, darüber zu sprechen. Man muss es auch können und das geht nur, auch wenn man das heute immer nicht so gerne hört, durch Üben, 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 Üben. Also es ist nicht so, dass man sich einen Zettel an die Wand hängen kann, man ist jetzt plastischer Chirurg, dafür muss man schon noch einiges tun vorher. Und das passiert in kleineren Bereichen wie dem meinen sicherlich besser als in größeren Bereichen, weswegen wir aus meiner Sicht in dem Bereich, den ich vertrete, derzeit noch kein Nachwuchsproblem haben. Und natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Wir haben eine Mannschaft, die, ja, ich muss fast sagen, eine Frauschaft, die sehr integer ist, das Wissen auch bereitwillig weitergibt. Wir haben keine Grabenkämpfe. Wir haben vielleicht außer mir keine wirkliche Diva an Bord. Und so ist die Informationsweitergabe natürlich immer gewährleistet. Und das für junge Ärztinnen und Ärzte ist das schon ein ganz wichtiger Punkt, die eine bestimmte Vorstellung von Weiterbildung haben. Also es muss natürlich inhaltlich vernünftig sein. Es muss menschlich vernünftig sein. Irgendwo kommt dann auch mal das Finanzielle und natürlich auch der Freizeitwert. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, kann ich für meine Abteilung sicherlich sagen, wir sind derzeit noch gut aufgestellt. Ich mache mir nichts vor. Auch wir werden in 10, 15 Jahren wahrscheinlich Nachwuchsprobleme haben. Aber im Moment bin ich noch optimistisch. Uns geht es sehr viel besser als anderen Fächern, was natürlich auch dem Fach als solchem geschuldet ist. Viele stellen sich vor, sie gehen in die Ausbildung zum plastischen Chirurgen. Kaum, dass sie den Facharzt haben, lassen sie sich nieder und verdienen viel Geld. Das war mal so in den 80er und 90er Jahren. Die Zeiten sind aber sicherlich vorbei. Zumal der plastische Chirurg eben sehr viel umfangreicher ist und sie schon, um den doch sehr, sehr aufwendigen operativen Katalog zu erfüllen, eben sich auch ein bisschen bewegen müssen. Und wenn sie dann eine Abteilung wie die unsere haben, da werden sie auch in die Bewegung gebracht und kriegen eben die entsprechenden Nachweise eigentlich alle zusammen.
Wie war das bei Ihnen, als Sie das Medizinstudium begonnen haben? Haben Sie sich schon früh festgelegt, wo Sie sagen, in welche Richtung es gehen soll? Oder hatten Sie im Laufe des Medizinstudiums die Erkenntnis bekommen?
Als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, da war das zunächst mal das Studium als solches, was mich interessiert hat. Ich war völlig offen für alles. Ich bin dann aber für einige Zeit nach Wien gegangen und habe dann in Wien studiert. Und dort habe ich einen syrischen Kollegen kennengelernt. Die Österreicher haben schon vor vielen Jahrzehnten Syrer aufgenommen, weil das integre, sehr intelligente und sehr befähigte Kolleginnen und Kollegen sind. Und dieser Syrer hatte mich an die Hand genommen und gesagt, so, ich zeige dir jetzt mal ein bisschen plastische Chirurgie. Damals war es für mich ein Praktikumsplatz im Rahmen des Medizinstudiums. Ich wusste gar nicht, wo ich da gelandet war und stellte dann hinterher fest, als ich meine Ausbildung in Deutschland weitermachte, dass das eine der besten Kliniken Österreichs gewesen ist, was ich, weil ich mich nicht richtig informiert hatte, schlichtweg nicht wusste. Der damalige Ordinarius dieser Universitätsabteilung, wo ich dann als junger Student war, war also tatsächlich weit über die Grenzen Österreichs aus bekannt. Und mein späterer Chef an der MHH sagte nur, als ich dann kam, auch Österreich, auch beim Freiliger waren's. Und das war dann damals für mich schon was Positives. Und zurückkommt auf den syrischen Kollegen, der nahm mich also an die Hand. Und so ist es eben. Sie kriegen auf einmal eine Tür aufgemacht und da gehen sie durch und sie lernen auf einmal etwas kennen, was ganz faszinierend ist. In diesem Wiener Universitätsspital wurde also auch ein extrem breites Spektrum, auch weit überregional betreut. Und das hatte mich damals fasziniert. Ich wusste gar nicht, wie schwer es ist, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Hatte mich dann aber, ich muss mal sagen, ein bisschen durchgebissen. Als ich dann meine Facharztausbildung in München begonnen habe, war ich zunächst in der allgemeinen Unfallchirurgie, hatte aber immer den Kontakt zur plastischen Chirurgie, die es an dieser Universitätsklinik in München dann auch gab, behalten und hatte immer den Fuß in der Tür gehabt und bin dann nach ein paar Jahren in München nach Hannover gekommen an die MHH. da dann allerdings in die plastische Chirurgie komplett gewechselt und habe da dann meinen Facharzt gemacht. Es war ein reiner Zufall, aus heutiger Sicht ein glücklicher Zufall, über den ich sehr, sehr dankbar bin. Und ich erinnere mich immer noch an die Antwort auf die Frage, die ich einem meiner handchirurgischen Lehrer gestellt habe. Dem habe ich eine ähnliche Frage gestellt, wie Sie mir gerade. Ich habe gesagt, wieso sind Sie eigentlich Handchirurg geworden? Und er sagte, als ich in den 60er Jahren an Ihrer Stelle war, hat mir mein damaliger Chef gesagt, du machst jetzt Handchirurgie und hat mich erstmal nach Schweden geschickt. Schweden war damals ein handchirurgisches Zentrum und dann nach England. Und so gibt es eben diese Zufälle, die dann dazu führen, dass man das wird, was man geworden ist.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Einen schönen Sonntagmorgen. Sie hören Radioaktiv nachgefragt. Heute zu Gast Dr. Sixtus Allert. Macht man sich als Mediziner dann über dieses Thema Schönheit tatsächlich auch Gedanken, wo Sie sagen, was ist denn für Sie persönlich schön? Haben Sie da irgendwie etwas, wo Sie sagen, das ist schön, oder ist das eher nicht so?
Nein, wir sind schon auch mit dem Thema gedanklich konfrontiert, weil sich das Thema Schönheit ja regelmäßig verändert. Wir sind ja heute, ich will mal sagen, leider multimedial einem doch erheblichen Druck unterworfen. Insbesondere unsere jungen Patientinnen, vor allem Patientinnen und Patienten, machen ja vieles, um auf Fotos schön auszusehen und realisieren dabei gar nicht, dass es Veränderungen sind, die möglicherweise ein Leben lang halten. Ich will nur mal diesen etwas fragwürdigen Trend der Tätowiererei erwähnen, der nach 10, 15 Jahren dann dazu führt, dass man für teuer Geld das Ganze wieder wegradieren lässt und übrigens auch mit Narben. Aber wir machen uns schon Gedanken, was Schönheit ist, in dem Sinne, weil wir auch unsere Patienten beraten müssen. Wir haben Patienten, die fragen, passt das zu mir? Wie ein Kleidungsstück. Da müssen wir schon auch eine vernünftige Antwort finden. Wir können nicht sagen, ja, nein, das müssen wir dann schon auch erläutern. Und insofern nähern wir uns dem Thema Schönheit vielleicht auch philosophisch. Ich will es jetzt gar nicht überhöhen, aber wir müssen uns schon darum kümmern, dass Dinge zusammenpassen, aber Dinge eben auch nicht zusammenpassen. Und das sind dann auch Momente, wo wir unseren Patientinnen und Patienten sagen, ist keine gute Idee, das operieren zu lassen. Da lehnen wir dann auch mal Eingriffe ab. Das Thema darf natürlich nicht so weit gehen, dass wir in der plastischen Chirurgie unser Schönheitsideal realisieren. Und da wird es dann immer ein bisschen hakelig, weil natürlich unsere Patientinnen und Patienten hin und wieder ein anderes Schönheitsideal haben. Und da muss man schon schauen, dass man die Menschen, die zu einem kommen, mit einem gewissen Hilfeersuchen versucht zu verstehen. Und bis zu einem gewissen Teil gelingt uns das. Wenn uns das nicht gelingt, muss ich immer sagen, sollten wir es nicht operieren, weil wir dann eine ganz schlechte Grundlage haben, die Wünsche der Patientinnen und Patienten zu erfüllen. Das ist manchmal schwierig zu kommunizieren. Da haben wir auch mal enttäuschte Menschen, die sagen, warum operieren Sie es nicht? Wenn wir sagen, wir verstehen Sie nicht, wir können das nicht operieren, dann ist das aber langfristig eine bessere Lösung. Mir ist klar, dass dann auch Patienten woanders hingehen und wahrscheinlich irgendwann irgendjemanden finden, der sie doch operiert. Ich versuche das immer den Menschen klar zu machen, die wenigen, ja, das passiert jetzt nicht so häufig im Jahr, aber den wenigen, die wir schlichtweg nicht operieren, ablehnen auf gut Deutsch, zu ihnen sagen, dass das auch mit Sinn und Verstand geschieht, dass wir das nicht aus Lust und Laune heraus machen, sondern dass wir eben versuchen klar zu machen, dass wir uns bemüht haben, die Menschen zu verstehen, die sich uns anvertrauen, aber in einem gewissen Teilbereich eben zu keinem Verständnis gekommen sind und wir es dann für besser halten, diese Menschen nicht zu operieren, weil es dann im Zweifel schief geht und zu Komplikationen führt, die von der Tragweite her gar nicht überschaut werden können. Und insofern ist dieses philosophische Herangehen an die Operation oder an die Operationsindikation, so muss man es ja eigentlich sagen, ganz wichtig, damit wir eben bestimmte Dinge tun, aber eben bestimmte Dinge auch nicht tun. Da müssen wir uns regelmäßig fortbilden. Das findet auf unseren Kongressen auch statt. Wir haben durchaus Kolleginnen und Kollegen, die sich, ich will nicht sagen hauptberuflich, aber verstärkt mit dem Thema auseinandersetzen, entsprechend publizieren. Und da ist es dann auch wichtig, dass wir das entsprechende mitnehmen, um das auch hier in unserem schönen Landkreis weitergeben zu können.
Was war so der jüngste Fall, wo Sie einen Patienten ablehnen mussten, wo Sie gesagt haben, also das operieren wir so nicht, das werden wir so nicht machen?
Das war, wenn Sie tatsächlich den jüngsten Fall wissen wollen, eine Dame, die nicht ganz gesund war und eine aufwendige Operation haben wollte. Die hätten wir theoretisch, operationstechnisch schon machen können. Es handelt sich aber bei diesen Operationen, bei den plastisch-ästhetischen Operationen ja immer um sogenannte Wahleingriffe. Und Wahleingriff bedeutet, dass die ganze Umgebungssituation sehr genau abgeprüft und stabil sein sollte. Es bedeutet ganz konkret, dass man dann nicht operieren sollte, wenn die Operation ein Risiko aus gesundheitlichen Gründen darstellt. Und das mussten wir tatsächlich feststellen. Hier wären also Faktoren zusammengekommen, die eine Operation, ich will nicht sagen ganz unmöglich gemacht hätten, aber zumindest riskanter gemacht hätten. Und da mussten wir also trotz des Drängens der Patientin schon auch sagen, das können wir in der Fallkonstellation einfach nicht darstellen. Das Risiko ist zu hoch. Ich habe dann auch der Patientin ganz klar gesagt, hier geht es nicht darum, es nicht operieren zu wollen. Ich komme dann auch immer gerne mit dem Beispiel, dass ich ja Geld verdienen würde, wenn ich sie operieren würde. Hier geht es dann auch darum, die Patientin zu schützen. schützen, dass da nicht etwas getan wird zulasten der Patientin mit Folgen, die man vielleicht gar nicht so richtig abschätzen kann. Und das haben wir dann abgelehnt. Wir haben immer wieder junge Patientinnen, will ich mal sagen, die mit schwierigen Wünschen zu uns kommen, mit schwierigen Vorstellungen und insbesondere auch mit Vorstellungen finanzieller Art, wo wir sagen, das geht einfach nicht. Das kann man nicht realisieren und die müssen wir dann manchmal eben auch ablehnen, weil wir auch da eine gewisse Schutzfunktion haben, dass man jetzt sich nicht zum Beispiel massiv verschuldet, um irgendetwas machen zu lassen, was vielleicht auch jetzt inhaltlich gar nicht so richtig vernünftig ist. Und da lehnen wir dann schon auch Eingriffe ab.
Ist es denn tatsächlich auch dieses Klischee oder dieses Verständnis von plastischer Chirurgie, dass aktiv eher Frauen dazu neigen, zum plastischen Chirurgen zu gehen als Männer? Oder hat sich dieses Bild mittlerweile gewandelt irgendwo?
Hier muss man differenzieren in der Beantwortung. Es ist ganz generell gesprochen so, dass sich Frauen mit dem Thema Schönheit sicherlich noch intensiver auseinandersetzen als Männer. Wir Männer sind allerdings stark im Aufholen. Wir ziehen nach. Und da muss man es natürlich auch regional unterscheiden. Wenn Sie nach Südamerika gehen, sind Männer mittlerweile fast genauso häufig zum plastischen Chirurgen. Da wird auch nicht gefragt, ob man zum plastischen Chirurgen geht, da geht es eher darum, zu wem man geht. Also da haben wir schon ein etwas anderes Level erreicht. In Nordamerika sicherlich ähnlich. Europa sind die südeuropäischen Länder sicherlich sehr viel weiter als wir. In Italien beispielsweise ist männliche plastische Chirurgie ein Ausbildungsthema, weil das eine andere Art von Patient ist. Auch gewebetechnisch, hormonell, gesundheitlich und so weiter stellen Männer oftmals andere Herausforderungen als Frauen. Wenn Sie das auf unseren Landkreis hier runterbrechen, haben wir sicherlich noch die klassische Verteilung. Aber auch hier merken wir sehr langsam, aber doch auch, dass sich der ein oder andere Mann zu uns traut und auch klare Wünsche äußert. Also ich glaube, da ist ein Wandel zu vermerken. Andere Regionen, andere Länder sind da sicherlich weiter. Aber wir wissen, dass wir 8 bis 10 Jahre brauchen, um die, sagen wir mal, amerikanischen Kontinentalentwicklungen nachzuvollziehen.
Radioaktiv. Nachgefragt. Radioaktiv. Nachgefragt.
Einen schönen Sonntagmorgen. Sie hören Radioaktiv Nachgefragt. Heute zu Gast Dr. Sixtus Allert. Was ist denn da so das Beliebteste, worauf Männer dann hinterher was für Wünsche äußern dir und was äußern für Wünsche Frauen?
Wenn Sie im ästhetischen Bereich bleiben, ist bei Männern sicherlich das Thema Fettabsaugung und Brustkorrektur das Wesentliche. Das sind sicherlich die am häufigsten nachgefragten Eingriffe. Dann erfolgt auch bei den Männern die Lidstraffung, die Oberlidstraffung. Bei den Frauen ist das Thema Brust und Nase sehr weit vorne, sehr, sehr weit vorne. Fettabsaugung, Lidstraffung, Bauchdeckenstraffung. Das sind über Jahre vielleicht mal um 1, 2 Plätze verschoben, aber so die Top 5, die wir kennen und die wir natürlich auch genauso anbieten.
Können Sie das eigentlich aus medizinischer Sicht nachvollziehen, wenn Leute dazu sagen, naja, ich habe ein paar Pölsterchen zu viel, möchte mir das Fett absaugen, warum dann nicht zum Sport greifen? Oder sagen sie, naja, wenn es die Möglichkeit gibt, warum nicht?
Ja, das trifft so ein bisschen unser Selbstverständnis. Wir sind in Teilbereichen der plastischen Chirurgie sind wir Dienstleister. Das muss man sagen. Das ist vielleicht für viele Ärzte ein Kriterium, wo man sagt, das geht gar nicht. Aber viele andere Mediziner, ohne dass sie es wissen, sind schon längst Dienstleister geworden. Wir gehen offensiv mit dem Thema um, weil wir einfach diese erhebliche Nachfrage haben. Und im Rahmen der Dienstleistung bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn die Umgebung, was ich vorhin angesprochen habe, stimmt, wenn die Patienten sonst gesund sind, einen vernünftigen Lebenswandel haben und bleiben wir bei dem Thema Fettabsaugung, sich Polsterabbildungen, sich trotz sportlicher Betätigung nicht verhindern oder verändern lassen, dann tue ich das. Das zahlen die Patienten selber, das geht zu Lasten keiner Krankenversicherung. Es wird ja auch häufig gesagt, dass das nichts für die Allgemeinheit ist. Da muss ich sagen, das ist ein Geben und Nehmen. Da kontrolliere ich im Grunde nur das, was ich kontrollieren muss an gesundheitlichen Faktoren. Ich kontrolliere, ob die Patientinnen und Patienten gesund sind, ob sie in der Lage sind, das zu verstehen, was wir abbilden. Stichwort Risiko. Ja, jeder Eingriff hat auch Risiken und ich muss den Patienten auch klar schildern, was es für Risiken gibt. Wenn ich das Gefühl habe, dass da noch ein laxer Umgang stattfindet, Stichwort OP-Sucht, dann wäre das sicherlich auch ein Faktor, wo ich sagen würde, da kommen wir nicht richtig zusammen. Aber wenn die Prüfung unauffällig verläuft, habe ich überhaupt gar keine Bedenken, diese Menschen zu operieren. Etwas anderes ist es, wenn Menschen mit einem erheblichen Body-Mass-Index zum Beispiel zu mir kommen, auch da wieder bleiben wir beim Thema Fettabsaugen und mich bitten, ihnen doch 5 Kilo Fett abzusaugen, damit sie ein bisschen leichter werden. Das tun wir grundsätzlich nicht, weil da die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Da müssen wir schon unseren nachfragenden Menschen sagen, dass hier erstmal eine Gewichtsreduktion über Sport, über Ernährungsumstellung und so weiter notwendig ist, bevor wir überhaupt mal ansatzweise beieinander sind. Denn da wissen wir, dass das nach der Fettabsaugung genauso weitergeht. Also eine Fettabsaugung, die funktioniert nur dann, wenn sie den Lebenswandel so einigermaßen im Griff haben. Also wenn sie weiter futtern oder keinen Sport machen, dann brauchen wir kein Fett absaugen. Es sei denn, man möchte mir also freiwillig jedes Mal viel Geld bezahlen. Dann sollte man sich doch überlegen, zunächst diese Rahmenbedingungen zu optimieren und dann, wenn man sagt, Mensch, ich habe hier und da noch ein Pölzerchen, dafür sind wir dann die Richtigen, die das im Rahmen der Dienstleistung dann gerne korrigieren. Und so gehen wir auch in der Beratung vor, dass wir sagen, vielleicht ist jetzt noch ein bisschen früh, das Thema anzusprechen. Überlegen Sie sich erstmal, wir haben ja in Hameln doch eine Reihe von sehr, sehr guten Sportstudios, auch mit ärztlicher Begleitung. Gehen Sie erstmal hin, versuchen Sie Ihren Lebenswandel so ein bisschen zu optimieren und dann können wir nach ein, zwei Jahren nochmal miteinander reden.
Im sogenannten Trash-TV sieht man es immer wieder häufiger, dass man blonde, schlanke Frauen sieht mit aufgespritzten Lippen und sehr, sehr großer Oberweite. Sind das so Bereiche, wo Sie zu Ihren Kollegen sagen, vielleicht auch manchmal, also das hätte auch nicht sein müssen, da hätte man irgendwie vielleicht auch anders beraten müssen?
Nein, es gibt sicherlich Befunde, wo ich als plastischer Chirurg sage, das ist kompletter Müll. Ich stehe da sehr auf die deutsche Sprache, das muss man nicht beschönigen, das ist Müll, das ist eine unmögliche Indikation. Und dann kommt leider das kleine Aber, dass wir wissen, dass es eben auch von plastischen Chirurgen gemacht wird. Wir diskutieren das auf jedem Fachkongress, weil genau diese Bilder, die Sie zitieren, natürlich nicht wirklich hilfreich sind, weil sie Themen transportieren, die dann wiederum zu Wünschen in Köpfen werden, die dann wiederum bei uns vorgetragen werden. Und es gibt ja so ein super Trash-Model, Kim Kardashian, die für erhebliche Operationszahlen in Amerika sorgt und damit für Umsatzzahlen. Aber das hat natürlich auch gewisse tragische Elemente, weil da auf Teufel komm raus versucht wird, einem Ideal nachzueifern, was kein Ideal sein sollte. Und deswegen reden wir auch immer so lange mit unseren Patientinnen und Patienten um bestimmte Idealvorstellungen, die uns geschildert werden, sagen wir mal, als nicht zielführend darzustellen. Die Bilder, die Sie angesprochen haben, sind nicht hilfreich. Es sind Befunde, die sind ganz auch aus medizinischer Sicht gruselig. Wir hatten kürzlich ja den Fall eines Instagram-Sternchens, die sich zwei Rippen hat entfernen lassen. Prompt kam auch bei uns im Landkreis eine Anfrage, das ist schon erheblich, aber ich weiß, von Freunden aus Hannover kamen ein paar mehr Anfragen, könnten wir das denn nicht auch machen? Ganz klares Nein, das ist medizinisch gesehen totaler Unsinn. Die sind nicht zum Wegmachen da und sie schützen, sie stabilisieren die Lunge, sie spannen das Zwerchfell auch auf, also da ist nicht dran rumzufuhrwerken. Aber das sind natürlich dann Eingriffe, die gemacht werden und wenn sie dann ausnahmsweise auch mal funktionieren, dazu beitragen, dass Wünsche erzeugt werden, die im Grunde Unsinn sind. Und deswegen beraten wir sehr ausführlich und gucken, dass wir diese unsinnigen Wünsche rausfiltern und auch nicht weiter operieren.
Das ist ja diese sogenannte Wespenteile, die Sie angesprochen haben, die ja irgendwie aus unerklärlichen Gründen zunehmend so einen Run erfährt. Persönlich gesprochen, ich sehe da jetzt nichts Attraktives daran.
Da haben Sie grundsätzlich recht. Da kommen wir gerne nochmal auf das Thema Schönheit oder philosophische Gedanken zum Thema Schönheit, was Sie ja angesprochen haben. Hier geht es weniger darum, ein möglicherweise persönliches Ideal von Schönheit nachzuvollziehen. Und das ist ja das Tragische im Augenblick, auch an dieser medialen Durchdringungskraft von Bildern. Sie machen ja nicht mehr was für sich, sondern für Ihre Darstellung. Und das ist für mich manchmal etwas schwierig. Die Rippen sind ja nicht entfernt worden, weil man selber sagt, ich finde das schick, sondern weil man weiß, ich kriege dann auf einmal in jedem Post auf Instagram, wo auch immer, viel mehr Klickzahlen als vorher. Das Bild wird nicht für sich selber optimiert, weil man sagt, ich finde mich so schön, sondern es wird optimiert, um schöner zu erscheinen, um die Resonanz zu verstärken, die Resonanz zu verbessern. Und das ist eine tragische Entwicklung, muss ich sagen. Wir hatten kürzlich in Schweden einen Kongress, da ging es im Wesentlichen um ästhetische Medizin, ästhetische Chirurgie. Da spielte das Thema eine ganz erscheinende Rolle, dass es sogenannte Instagram-Surgery gibt, wo man also sogenannte Trends, ob das jetzt große Lippen, dicke Wangen, große Brüste, schmale Taillen, sonst was ist, deswegen operieren lässt, um sein eigenes Bild so zu optimieren, dass man mehr Klicks bekommt. Das ist verrückt. Und da ist die philosophische Betrachtung zur Schönheit im Grunde da zu Ende, weil es da nicht mehr um das geht, was man selber schön findet oder was man im familiären, im Freundesumkreis schön findet, sondern das, was Millionen von Zusehern schön finden oder was sie meinen, schön zu finden, weil es auf anderen Bildern auch so dargestellt wird. Und das ist eine Entwicklung, die ist sicherlich nicht so hilfreich.
Ein absoluter perfider Teufelskreis, aus dem man ja vielleicht irgendwo auch gar nicht mehr rauskommt.
Da kommt man nur raus, wenn man auf eine Umgebung trifft, die vernünftig, nachvollziehbar mit den Menschen, die das wünschen, spricht. Nun ist es eben so, dass wir in dem Bereich der Medizin eine Wunscherfüllung machen und da muss man sehr genau kontrollieren, ob die Wünsche nachvollziehbar sind. Das habe ich am Eingang unseres Gesprächs gesagt. Es geht nicht darum, alles zu erfüllen, sondern es geht darum zu gucken, passen die Wünsche der Patientin, des Patienten zu dem, was wir machen können? Passt unser Verantwortungsgefühl zu dem, was die Patientin Patientin der Patient möchte. Und wenn das zusammenpasst, dann kann man das operieren. Wenn nicht, sollte man es nicht operieren. Man wird in vielerlei Hinsicht unglücklich. Und genau dasselbe trifft auf diesen Teufelskreis zu. Irgendjemand muss es ja operieren. Und da muss man im Grunde dafür sorgen, dass das nicht mehr stattfindet. Und da haben wir ein erhebliches Maß an Arbeit vor uns, denn Sie werden immer sogenannte Schönheitschirurgen finden, die für ein paar Dollar mehr diese Sachen machen. Da geht es um Umsatz, da geht es um Verdienst, da geht es nicht um Verantwortung.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Wie hoch ist denn auch der Kreis an Patienten, den Sie haben, die von hier stammen oder aber auch von außerhalb herkommen, weil Dr. Sixtus Allarch in den Magazinen als einer der besten plastischen Chirurgen Deutschlands zählt, das natürlich dann auch eine gewisse Strahlkraft für das Sana-Klinikum hat?
Ja, da müssen Sie jetzt im Grunde meinen Geschäftsführer fragen, ob die Strahlkraft so groß ist, aber ich da vielleicht etwas unbescheiden sagen, dass unser überregionales Einzugsgebiet nicht unerheblich ist. Das möchte ich nochmal betonen, liegt nicht nur an mir, das liegt auch an meiner Mannschaft, weil sie eben glücklicherweise so ausgebildet ist und so ambitioniert ist, dass wir diesen ganzen Patientenanfall auch vernünftig abarbeiten können. Ich habe ja hier die Situation, dass ich im Landkreis der einzige plastische Chirurg bin und wir versorgen im Krankenhaus sicherlich bezogen auf die Zahl unserer Ärzte weit mehr Patienten als in anderen plastischen Chirurgien. Wir sind gut beschäftigt. Wir haben, ich würde mal sagen, 2-3 Teilbereiche, wo wir aus dem ganzen Bundesgebiet Patienten bekommen. Ein Teilbereich ist sicherlich die sogenannte postbariatrische Chirurgie, also die Chirurgie, die dann stattfindet, wenn Menschen erheblich Gewicht verloren haben. Da rede ich nicht von 10 Kilo, da rede ich von 50, 60, 70, 80 Kilo. Ob sie das selber gemacht haben oder mit der Hilfe von Allgemeinchirurgen, die beispielsweise die Magenverdauungspassage verändern, wie in unserem Haus, unsere Allgemeinchirurgen, die das seit vielen Jahren exzellent betreiben. Diese Patienten kommen danach zu uns, wenn sie eben diese Massen an Gewicht verloren haben, weil einfach der Hautmantel dem neuen Körper nicht mehr angepasst ist. Und da müssen wir dann für die Rekonstruktion sorgen. Und das sind auch Eingriffe, die die Krankenkasse bezahlt. Hier reden wir nicht von sogenannten schönheitschirurgischen Eingriffen. Sie haben sicherlich mit allen Techniken der ästhetischen Chirurgie zu tun, sind aber sogenannte rekonstruktive Eingriffe. Und da müssen wir wirklich deutlich unterscheiden, dass wir da nicht zur Vermischung der Themen kommen. Und da haben wir ein bundesweites Einzugsgebiet mit Sicherheit. Was die ästhetische Chirurgie betrifft, würde ich mal sagen, versorgen wir Niedersachsen oder Hamburg, Bremen, bisschen Berlin. Hin und wieder kommen Patienten aus Berlin zu uns, weil wir auch da so 1, 2, 3, 4 Schwerpunkte haben, die überregional bekannt sind. Das Thema Bauchdeckenplastiken, Brustvergrößerung oder Bruststraffung, überhaupt Brustchirurgie, Bodylift. Das sind so die Themen, mit denen dann Patienten von weiter herkommen. Und das, denke ich, freut natürlich jedes Krankenhaus, wenn man Patienten hat, die eben auch den Weg dann aufsuchen in eine Klinik, die jetzt nicht in einem pulsierenden Metropolenbereich liegen, sondern eben in Hameln-Pyrmont und hier vernünftige Medizin darstellen.
Dieses Bild von Schönheit hat sich ja nicht nur epochal, sondern auch binnen kürzester Zeit immer wieder gewandelt. Was ich jetzt vermehrt wahrnehme, ist in Prospekten oder auch in Fernsehbildern, dass zunehmend auch dieses Thema Übergewichtigkeit auch eine Relevanz erfährt, wo man auch zum Beispiel diese Super-Size-Models, so wie sie heißen, dass das zunehmend auch wieder ein Thema wird, wo man sagt, dass Leute sagen, okay, auch das hat seine Berechtigung von Schönheit natürlich. Spiegelt sich das auch in der Chirurgie bei Ihnen dann wieder oder ist es dann auch eher noch so, dass Leute dann eher dazu tendieren zu sagen, dieses klassische Bild von schlank oder auch tatsächlich auch dieses breite Hüften-Ding haben möchten?
Also niemand kommt zu mir, um sich dicker machen zu lassen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das findet nicht statt. Wir machen allerdings schon gewisse Bereiche im Volumen größer. Da meine ich jetzt nicht nur die Brust, das betrifft auch Gesäß beispielsweise, die wir vergrößern. Wir vergrößern auch mal eine Wade, wenn es gewünscht ist. Aber wozu wir nicht beitragen, sind jetzt rubeneske Figuren. Das tun wir nicht. Da kommt zu uns schon noch das klassische, normale Schönheitsideal. Was wir haben, sind in dem Bereich des Übergewichtes schon Menschen, die sehr selbstbewusst mit ihrem Übergewicht umgehen. Dagegen spricht auch nichts. Da liegt ja immer die Schönheit im Auge des Betrachters. Die kommen mit anderen Problemen. Die haben mit dem Übergewicht gar nichts zu tun und sagen, wieso, das ist alles okay, ich lasse mich da auch nicht treiben, das ist auch vernünftig so. Wenn man sich wohlfühlt, muss man nichts ändern. Wenn man sich nicht wohlfühlt, egal ob übergewichtig oder nicht, kann man mal zu uns kommen und kann sich beraten lassen. Ob man danach sich operieren lässt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber das klassische Schönheitsideal, was möglicherweise abseits von dem Bildersturm, der ja täglich auf uns einprasselt, was noch so in unseren Köpfen vorhanden ist, da spielt schon noch immer die ganz konventionelle Rolle. Und das ist ja auch jetzt mit graduellen Abstrichen das, was unser Maßstab ist, wenn wir Patienten beraten. Ob da jetzt eine Nase einen geraden Nasenrücken hat oder einen durchgeschwungenen Rücken oder eher männlich etwas breiter oder weiblich etwas schmaler. Das sind dann so die Details in der Beratung, die wir dann auch wahrnehmen, wenn uns Patienten ihre Wünsche äußern. Die fragen wir auch, wie stellen sich das denn vor? Wir fragen häufig nach Fotos. Gibt es irgendwelche Idealvorstellungen? Was das Thema dick und dünn betrifft, haben wir ganz selbstbewusste Menschen hier aus dem Landkreis, die ganz andere Probleme haben und zu uns kommen und sagen, das stört mich nicht, ich will ganz was anderes. Und das ist auch gut so.
Sagt Dr. Sixtus Allert, einer der besten plastischen Chirurgen Deutschlands. Vielen Dank für das Gespräch bei Radioaktiv.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal bei Radioaktiv nachgefragt. Tschüss.
Radioaktiv nachgefragt.